Ja, ich würde gerne nochmal den Bibelabschnitt lesen, den der Ralf ganz am Anfang schon auch gelesen hat. Und es ist ein sagenhaft ergreifender Bibelabschnitt, weil kaum jemals können wir so einen tiefen Blick ins Herz von Jesus tun, als wie jetzt in diesem kurzen Bibelabschnitt. Und als er, Jesus Christus, nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Ja, wir müssen uns einmal vorstellen, es ist zu der Zeit Frühling in Jerusalem. Also ungefähr, stelle ich mir so vor, ungefähr so tolles Wetter wie hier, Adliswil. Adliswil kann man natürlich nicht mit Jerusalem vergleichen, aber so wie ich heute gekommen bin und dieses Adliswil liegt da so toll. Ich glaube, der Fluss ist die Sihl. Gell? Vermutlich, weil hier sind ja Sihltalkirche. Übrigens, Kompliment für der Name. Also kann ich nur beglückwünschen. Und diejenige Person, die das Signet, dieses Logo noch erfunden hat, also ich finde das wirklich Gott geführt. Also Kompliment, das ist eine schnelle Klammerbemerkung. Und dann der Hügelzug oder vielleicht Bergzug, je nachdem, wo Adliswil so drin liegt. Ich weiß nicht, wie nennt man die Höhe da, die sich da so... Uetliberg ist das, gut? Gut. Alles klar, gut, herzlichen Dank, wieder bis gelernt. Ich habe zwar auch, meine Familie und ich, mehr in Zerjahr Zwetzikre gewohnt, im Zürcher Oberland, aber Uetliberg ist natürlich von dort aus auch immer noch ziemlich weit entfernt gewesen. Also, dann weiß ich das jetzt auch. Also, es ist so dieses Ambiente, es ist einfach schön, wo Jesus auch mit seinen Jüngern, mit seinen Mitarbeitern da auf dem Ölberg gestanden ist und sie schauen da und Jesus schaut da auf die Stadt Jerusalem. Und kurz zuvor hat ja Jesus mit seinen Mitarbeitern da Jerusalem erreicht und da haben ja ganz, 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 ganz viele gejubelt: Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Denn dort hat sich eine Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt, nämlich, dass der Friedefürst auf einem Esel reitend in die Stadt Jerusalem hineinzieht. Also alles eigentlich großartig und beeindruckend. Und ich finde, also da hat auch Jesus Christus allen Grund, sich einfach jetzt mal super zu fühlen und sich mit seinen Jüngern, mit seinen Mitarbeitern zu freuen. Aber wir haben diesen Bibelabschnitt gerade gehört, nichts von dem. Es heißt, als er die Stadt sieht, weint er über sie. Jetzt möchte ich euch mal gerade ein paar Illusionen noch nehmen. Also die Überschrift in den meisten Bibelübersetzungen lautet ja: Jesus weint über Jerusalem. Und da denken wir vielleicht, ja gut, der Sohn Gottes, in Jesus Christus, Gott selber, verdrückt ein paar Tränen, ist ein bisschen unangenehm berührt. Wegen was, das werden wir ja gleich dann noch sehen. Aber ich möchte diese Illusion nehmen. Also wörtlich übersetzt heißt es hier: Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Und ich finde das nochmal was ganz anderes als: Jesus weint über Jerusalem. Also bevor ich das wusste, auch die genaue Übersetzung, habe ich so gedacht, ja, das kann ich gut einordnen, kennt man ja auch von den Bibelüberschriften her und so. Aber er wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Also wenn ich hin und wieder, ich habe auch manchmal ein bisschen näher am Wasser gebaut, also ich werde nie von einem lauten Schluchzen überfallen, mehr so für die Auge und mal schlucken und etwas gebrochene Stimme und schnell das auch wieder verdrängen und abstellen und so. Aber hier heißt es nun wirklich, Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Das ist mega ausdrucksstark. Vielleicht für manche von uns auch ein bisschen unangenehm und ein bisschen peinlich. Und ich sage es jetzt einfach mal mit meiner saloppe Ausdruckswies. Er heult Rotz und Wasser über Jerusalem. So darf man dem sagen. Er wird erstens überfallen von einem lauten Schluchzen. Also da gibt es kein Halten. Es zieht ihn da einfach hinein. So ist er berührt über das, was er sieht. Und es ist laut. Und es ist Schluchzen. Und nicht so ein in sich hineinweinen auch. Er wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Und die Frage ist jetzt, Jesus, was ist da eigentlich los? Ja, ich weiß nicht, es gibt vielleicht einzelne von euch, die haben auch so einen schönen, langen Leporello in ihrem Zimmer hängen, so von der Stadt Jerusalem. Das ist eine ganz imposante Sicht so, auch vom Ölberg aus und da liegt dann Jerusalem und blauer Himmel und alles, ist ja alles so großartig. Genau diese Sicht hat Jesus Christus zu der Zeit, wo wir hier im Lukas-Evangelium Kapitel 19 gelesen haben, genau diese Sicht hat er auch gehabt. Aber was ist denn jetzt das Drama, dass er von einem lauten Schluchzen überfallen wird? Was ist da eigentlich los? Und was er sieht, durch unseren Leporello hindurch, was er vom Ölberg aus sieht, ist, wie es um die Menschen, die Männer und Frauen und Kinder in Jerusalem wirklich gestellt ist. Das geht ihm zu Herzen. Und vor allem, sie sind ohne Frieden. Ja gut, da ging es nicht um die Römer, die immer wieder Druck gemacht haben, unter die Besatzungsmacht gewesen sind damals, sondern, wir haben es selber hier gelesen, auch in diesem Bibelabschnitt, sie sind ohne Frieden. Wenn doch auch du erkennen würdest, du Jerusalem, und jetzt mache ich gerade so frech den Bogen auch in unsere Zeit und in eure Wirklichkeit oder auch in meine Wirklichkeit an einem anderen Ort. Wenn doch auch du erkennen würdest, Jerusalem und Adliswil, was zu deinem Frieden dient. Und der Retter ist in Jerusalem, nämlich Jesus Christus. Der Name Jesus heißt Gott hilft. Und Christus ist der Hoheitstitel, der Messias. Jesus, Christus hilft. Und helfen kann man genau übersetzen auch mit rettet. Mitten in Jerusalem. Und Jerusalem ist verbohrt und verbrettert. Das ist die krasse Spannung, die Jesus Christus das Herz zerreißt. Und deswegen fließen dem Sohn Gottes die Tränen über das Gesicht. Jerusalem lehnt den Retter ab und damit auch die Rettung. Und sie kreuzigen ihn dann später. Und dann machen im Jahr 70, danke für deine Hinführung auch, Ralf, vorhin, im Jahr 70 wird Jerusalem zu Kleinholz gemacht, hätte ich fast gesagt, also zerstört durch die Römer. Und versteht ihr, was so irre ist? Und bitte denkt statt Jerusalem immer auch an Adliswil oder Region Adliswil, also da, wo ihr so auch herkommt. Das ist ja das Krasse. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Jerusalem sind so richtig ahnungslos. Und man muss ganz deutlich sagen, nicht unverschuldet. Sie haben sich immer wieder gegen den Messias, gegen den Retter gestellt. Wollten wohl tolle Brotwunder und tolle Heilungswunder, aber kein Jesus Christus, dem Messias, auch nachfolgen. Und so sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Jerusalem völlig ahnungslos. Sie sind noch so einfach high life am Jubeln und Jesus Christus auf dem Ölberg sieht das gesamte Dilemma und er ist am Weinen. Da könnt ihr das nachvollziehen, was das für eine Spannung ist, wie krass das ist, dieser Unterschied. Also, man muss es schon deutlich sagen auch, es gibt meines Wissens keine einzige Passage, wo Jesus so weinen würde, wie hier im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Und jetzt schlage ich mal gerade den Bogen auch nochmal zu eurem, deinem persönlichen Leben, auch zu meinem Leben. Wenn ich wirklich wissen möchte, was eigentlich das Herz von Jesus Christus bewegt und wozu er mich eigentlich immer wieder einladen möchte und locken möchte, dann ist es genau das. Dass uns das, was ihm so zu Herzen gegangen ist, dass er durchgeblickt hat, hindurchgeblickt hat durch die schöne Szenerie und das hat ihn total bewegt, dass uns das auch bewegt. Also ich sage jetzt mal was ganz Einseitiges und was ganz Radikales. Wir beschäftigen uns ja mit tausend und einen Themen, was alles wichtig ist im Leben von Christen und ethische Themen. Das ist ja alles schön und gut. Aber wer von uns hat auch schon mal Rotz und Wasser geheult wegen den Menschen, die uns umgeben? Vielleicht in der eigenen Familie, in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf. In unserem Land, wer es so bewegt, also ich bin jetzt überzeugt, wenn da auch aufgrund von Lukas 19, 41 bis 44, da eine neue Dynamik und Bewegung in unser Leben kommen würde, ich glaube, es würde das passieren, wo Jesus auch mal sagt, davon, wovon der Mund voll ist, das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und ich bin jetzt von einer Gemeinde zu einer mehrtägigen Reihe eingeladen worden, im Herbst und Anfang nächsten Jahres auch. Eigentlich sollte es gehen um Evangelisationsschulung. Aber ich habe dann dem Pastor gesagt, du weißt du was, ich glaube gar nicht, dass ihr eine Evangelisationsschulung braucht. Wie redet man über Jesus Christus? Hast du schon mal erlebt, dass ein TÜV-Fahrer, der begeistert ist von seinem TÜV, erst in die Schule muss gehen, damit er von seinem TÜV ranschwärme? Also sorry für den Vergleich, aber versteht ihr? Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, du vielleicht wärst am allerbesten, wir würden mal im Blick auf die Herzensbewegung mal eine kleine Reihe machen. Davon, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Also das ist so spannend. Davon, wo jemand dauernd schwätzt und dauernd redet, ja, das bewegt ihn auch zutiefst innerlich. Und das glaube ich jetzt bis heute. Und dass das eine ganz tiefe Wahrheit ist. Und was wir hier lesen, auch die Bewegung von Jesus in seinem Herzen, das hat immer wieder dazu geführt, dass er gepredigt hat und zu den Randständigen gegangen ist und die Oberreligiösen herausgelockt hat, damit auch sie den wahren, lebendigen Gott kennen und nicht so ein toter Schriftglaube nur ihr Leben auch prägt. Gut. Das ist mehr so eine kleine Schlaufe. Was ist eigentlich der Sinn von meinen Gedankenanstößen hier heute Morgen? Also das steht so im Hintergrund. Und jetzt nochmal diese ganze Bewegung auch in Jesus Christus. Jetzt könnte man ja denken, ja gut, einmal ist kein Mal. Da auf dem Ölberg, er sieht Jerusalem und wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Aber aus meiner Sicht, das ganze Neue Testament und eigentlich, wenn man genau schaut, auch das Alte Testament, ist sehr stark geprägt von einer ganz starken Dynamik, auch im Alten Testament, aber besonders im Neuen Testament, nämlich diese Dynamik, Gott liebt seine Geschöpfe und er liebt dich und er liebt diesen Menschen und jene Menschen, dich und dich und dich und dich und mich. Das ist seine Mission, das ist sein Feuer und das bewegt ihn. Und das bewegt alles und es bewegt das ganze Reich Gottes. Also, ich möchte ein paar Kostproben kurz schnell auflisten. Es heißt zum Beispiel im Lukas-Evangelium, die Engel Gottes jubeln über einen Sünder, über einen verlorenen Menschen, der zu Gott zurückfindet. Also ich möchte nur ein klein bisschen Appetit anregen. Also im Himmel, also manchmal hat man ja so das Gefühl, da ist kaum was los. Da ist immer alles so ruhig und die Turbulenzen, die sind alle in unserem Leben und in unserer Gesellschaft und im Fernsehen und überhaupt. Aber es ist ganz, ganz spannend, die Engel Gottes, die machen einen mega riesenlangen Hals zum Schauen, wenn einer sich oder eine sich für das Evangelium, das heißt für den lebendigen Jesus Christus interessiert. Und sie brechen einen Jubel aus, wenn jemand die Umkehr schafft zu dem lebendigen Jesus Christus. Ihr kennt auch das Gleichnis, diese Geschichte, beeindruckende Geschichte, wo eine Frau nach dem verlorenen Rappen sucht. Und die stellt alles auf den Kopf in ihrer Wohnung. Und feiert, wo sie diesen Rappen, der schon damals auch nicht wahnsinnig viel wert gewesen ist, aber ihr doch wichtig gewesen ist, wo sie den findet. Bewegung. Oder der Hirte hütet seine Schafe. Ich habe neulich im Radio SF 1, da ist manchmal so eine Sendung mit dem Ralf Wicki. Und da ist es um Schafe gegangen. Wer hätte gehört, der Sendig? Vielleicht? Okay, super. Also das hat mich sowas von berührt. Da, wo einer sich ein Schaf zu sich genommen hat, in seine eigene Wohnung, weil es diesem Schaf, also Lämmli, dreckig gegangen ist und das aufgezogen hat. Und wie man Schafe verstehen kann und so, also Lämmer verstehen kann. Also ich habe gefunden, das ist ja wahnsinnig, ist ja fantastisch. So, und jetzt geht es um diesen Hirten, von dem Jesus Christus erzählt. Der 99 Schafe, die alle schon im Stall sind. Und ich meine, der Hirte, der könnte sich jetzt mal auf die faule Haut legen und sich erholen vom anstrengenden ganzen Tag. Und dann zählt er seine Schafe durch und merkt, eins fehlt. Und er lässt die alle zurück und stiefelt da draußen in der Dunkelheit herum, um dies eine Schaf zu finden. Und bei Jesus Christus herrscht Betrübnis, lautes Schluchzen, wo Jesus Christus Jerusalem sieht. Das ist ja seine Begabung, sein Talent als Sohn Gottes auch. Da sieht er ja nicht nur eine Masse der Einwohner von Jerusalem, sondern sieht auch jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und das löst in ihm eine wahnsinnige Betrübnis aus. So, und heute haben wir ja übrigens den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Tönt ein kleines bisschen altertümlich, macht aber nichts. Ganz, ganz, ganz spannend. Ich habe so einige Dokumente daheim auf dem Kompi auch. Zum Beispiel die Regierung vom Kanton Bern, 1786 oder so, wo sie im Kanton Bern den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag eingeführt haben. Und das ist so ein erwecklicher Appell und extrem, ich sage in meiner Sprache, extrem evangelistisch orientiert. Liebes Volk, vergesst nicht, wer unser Herr ist, nämlich der lebendige Gott. Und die Regierung vom Kanton Bern hat damals ihre eigene Bevölkerung zurückgerufen zum Herrn, dass der Herr seine gute Ordnung aufrichten möge und dass wir darum beten sollten und umkehren sollten und dem Herrn auch für das danken, was er schon getan hat, uns Gutes getan hat, immer wieder und immer wieder neu. Und verständlich, und deswegen finde ich persönlich, passt dieser Gedanke jetzt auch aus dem Lukas-Evangelium sehr, sehr gut zu dem heutigen, wie soll ich jetzt sagen, ist es ein Gedenktag oder ein Erinnerungstag oder ein Mahntag? Ja, wie auch immer wir dem sagen möchten. Aber dieser Bibelabschnitt nimmt genau das Anliegen von diesem Dank-, Buß- und Bettag auf. So, das ist die ganze Bewegung im Reich Gottes. Also, der einzelne Adlis Wieler oder der hier in der Region wohnt, spielt keine Rolle. Du selber, wenn es auch dich betrifft, du bist für den lebendigen Gott und für den lebendigen Jesus Christus, der genau dasselbe Herz hat heute wie hier im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Und du beschäftigst ihn. Und ich glaube, es ist wie eine Art Auftrag, ich habe das eben schon versucht auch anzudeuten, dass uns auch nicht alle Adlis Wieler, aber mindestens vielleicht mal der und der und der vielleicht, beschäftigen und in uns auch eine Betrübnis auslösen oder auch ein Interesse, vielleicht auch im Gebet, sich für so einen Menschen noch einzusetzen. Warum? Nicht, dass diesem Menschen gut geht, sondern dass er gerettet wird. Es kann sein, dass ich diese ganzen Worte, aber den André, den kenne ich auch recht gut. Ich denke, der predigt sehr ähnlich, wie was ich jetzt an Begriffen auch gebrauche. Es geht wirklich um Rettung von Menschenleben, dass sie Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes, des lebendigen Gottes werden. Und das ist ein Anliegen, dass die Dynamik, die überall im Reich Gottes immer wieder so am Pulsieren ist und am stärksten jetzt hier bei Jesus Christus, der auf dem Ölberg von einem lauten Schluchzen überfallen wird. Ich möchte jetzt ein Beispiel erzählen, ein reales Beispiel, das sich zugetragen hat auf einer norddeutschen Insel. Also meine Frau und ich, wir sind an der Küste, da Nordwestdeutschland, da Richtung Holland sind wir aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin hinterm Deich bei auflaufender Flut geboren worden. Und da sind wir vor ein paar Jahren auch, damals als unsere Kinder noch klein waren, auf der Insel Spiekeroog gewesen. Und da gibt es eine ganz, ganz spannende, berührende Geschichte. Und die geht folgendermaßen. Ich beschreibe das ganz grob und kurz. Da war eine Zefi-Gruppe nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die machten dort ein Lager. Die führten da, waren dort für Ferien mit Baden und Schwimmen am Strand. Und womit niemand gerechnet hat, aber das gibt's ab und zu bei diesen ostfriesischen Inseln. Also wenn ihr da die Karte so vor Augen habt, Geld da zu Holland und da sind die ostfriesischen Inseln. Die sind ja wie so aufgereiht, wie so an einer so einer Kette. Eine Insel ist eben Spiekeroog. Und auf der Nordseite, nicht zum Land hin, sondern auf der Nordseite, kann es das geben, dass sich eine Unterströmung einstellt. Und die sieht man nicht und merkt man nicht und alles ist toll. Und die Nordsee, wenn sie einigermaßen noch nicht zu kalt ist, jedenfalls sag ich, ist einfach auch toll zum da Schwimmen. Und man muss sich das jetzt vorstellen, da sind 40 Jugendliche und plötzlich taucht diese Unterströmung auf. Und die Jugendlichen schreien, ein Riesengeschrei. Und die Leute am Strand, die haben auch gemerkt, irgendwas ist da los. Alle ein bisschen kopflos, wissen nicht, was los ist und was man jetzt eigentlich machen sollte. Alle waren zutiefst betroffen. Und dann, so geht der Bericht, war dort ein Bergwerksdirektor aus dem Ruhrgebiet. Und der muss wohl ein Hühne von Mann gewesen sein, mit einer großen, weittragenden Stimme. Und der hat so den Strand entlang gebrüllt, sage ich jetzt mal. Eine Kette bilden. Und der Bericht geht so, dass plötzlich da eine Ordnung entstand. Die coolsten Leute, muss man sich mal vorstellen, oder? Man ist aber schön im Wetter, man liegt so in der Sonne. Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es natürlich wahrscheinlich nicht schon Sonnenschirme und Radio und Fernseher am Strand oder so, sondern mit einfachsten Mitteln hat man da Erholung gesucht. Und der Bericht geht so, die coolsten Leute waren plötzlich bereit, ins Wasser hineinzugehen und eine ganz lange Menschenkette zu bilden. Ich finde diesen Bericht so beeindruckend. Und so hat man die meisten Jugendlichen retten können. Und der Bericht sagt, 4 Jugendliche aber und ganz vorne dran der Bergwerksdirektor sind ums Leben gekommen bei dieser Aktion. Und was mich jetzt hier so beeindruckt, das ist einfach so was dieser Bericht so sagt. Die sind da alle hingekommen, sind Ferien, oder? Und du willst deine Ruhe haben und hast dir vielleicht was zu lesen mitgenommen oder so. Oder bist am Picknick oder was jetzt so auch gerade ist. Alles ganz cool und ganz gut und so. Und plötzlich dieser Schrei da vom Bergwerksdirektor. Und alle sind bereit, also die Nordsee, wenn sie 19 Grad warm ist, das ist schon warm. Deswegen, ich mag nicht so gerne in der Nordsee. Nein, ich bin nicht so. Ich bin eher ein Warmduscher, ehrlich gesagt. Genau. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, plötzlich gab es nur dieses eine Thema. Eine Menschenkette bilden. Sie traten hinein ins kalte Wasser, weil es ging um das Leben von diesen Jugendlichen. Und das berührt mich total. Und ich finde, das ist jetzt eine wahre Begebenheit, die für mich aber auch noch so einen tieferen Sinn hat. In unserer Gesellschaft, also Gesellschaft, das sind ja immer die ganz, ganz anderen und ganz, ganz weit weg. Also in unserer, in deiner nächsten Umgebung, hier in Adliswil oder da, wo du wohnst, da gibt's eine ganz mächtige Unterströmung. Und das ist die Unterströmung der Trennung von Gott, der Verlorenheit, des Nicht-Gerettet-Seins. Und diese Unterströmung ist da. Und trotzdem sind wir manchmal so geprägt, auch ich. Wir leben, Gott sei Dank, in einem so wunderbaren Land wie der Schweiz. Wir können es noch ein bisschen breiter fassen. Wir leben in Westeuropa. Ich weiß gar nicht, ob ich so gerne in Osteuropa wohnen würde, leben würde, sage ich ganz ehrlich. Und versteht ihr, vielleicht geht es euch auch so, wenn man einander doch leben lässt und nett und zivilisiert und gut schweizerisch miteinander auch umgeht, dann fühlt sich eigentlich alles schon ziemlich christlich an. Und das finde ich immer so eine Berieselung für mich, dass ich so irgendwie ganzes Bewusstsein verliere. Ja, es ist toll. Und gleichzeitig bin ich von Drama umgeben. Dass Menschen verloren gehen. Und Jesus Christus würde wegen dem, was ich sehe, auch gerade wieder von einem lauten Schluchzen überfallen werden. Und wegen dem, wegen Menschen um uns herum, auch eigentlich wegen uns, hat er sich ans Kreuz nageln lassen, hat unsere Gottlosigkeit in seinen Tod mit weggenommen und ist dann, Gott sei Dank, und das ist ja das Tollste überhaupt, von den Toten auferstanden. Und sitzt zur Rechten Gottes, die rechte Seite ist immer die Siegesseite, und tritt dort für uns ein, hat unser Leben im Blick. Das ist so ein Riesengeschenk. Aber ich glaube, das ist so unsere Verantwortung. Also ich glaube, wir haben etwas, eine Verantwortung, möchte ich ganz vorsichtig sagen, wie wir unser Denken, unsere Wahrnehmung prägen lassen. Also wir können ja nicht immer befehlen, wie jetzt unsere Emotionalität sein soll. Aber ich glaube, mit was wir uns beschäftigen, unser Blick, ich möchte euch einladen, uns immer wieder einen Ruck zu geben und genau hinzuschauen, durchzublicken, um dann auch berührt zu werden. Aus meiner Sicht hat das mit Glauben ganz zentral zu tun. Während wir nicht so in den Tag hineinleben, ja, dann ist immer alles eigentlich nett. Aber der christliche Glaube, liebe Geschwister, sage ich jetzt, liebe Mitverbündete im Reich Gottes, der christliche Glaube ist auch ein Lernweg für uns als Jüngerinnen und Jünger, als Lernende hinter Jesus Christus her. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wo stehe ich hier eigentlich jetzt? Ja, jetzt sollte ich zum Schluss kommen. Genau. Also, ich nehme noch dieses Bild kurz auf. Die Menschenkette. Wir zeigen dem Video jetzt nicht. Ich glaube, das Bild ist jetzt stark genug vor Augen. Wenn wir dieses Bild jetzt nochmal nehmen, eine Kette zu bilden. Ich glaube, das ist unsere Berufung als Gemeinde. Dazu gibt es ja so viele. Also wir, sage ich jetzt mal so. Würde mich geehrt fühlen, auch zu euch zu gehören zu dürfen. Durch den Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden. Aber ihr seid eine ganze Menge Personen. Erstens ist wichtig, eine Kette bilden. Gemeinsam für diesen Auftrag einen Blick zu haben. Und das bedeutet auch, keine zusätzlichen Fronten in der Gemeinde. Man kann schon mal Seil ziehen machen und mal streiten und so, aber sollte sich doch immer wieder zur eigentlichen Berufung zurückfinden, meine ich ganz persönlich. Eine Kette bilden heißt auch, meiner Meinung nach, mache sehr viel auch Beratung für Gemeindeleitungen, heißt auch, dass die Geleiteten, also ihr, Leitung ermöglichen. Wenn jetzt bei diesem Bild mit dem Bergwerksdirektor all die in der Menschenkette miteinander gestritten hätten und alle möchten auch ganz vorne sein, weil da kann man sich ja noch ein Ruhmesblatt verdienen. Also ich übertreibe jetzt mal. Versteht ihr? Also es heißt, eine Kette bilden heißt auch, im Auftrag von Jesus heißt auch, die Leitenden unterstützen. Denn als Gemeindeleitung zu arbeiten, ist auch längst nicht immer Zuckerschlecken. Und zwar nicht wegen euch, sondern es ist auch eine geistige Herausforderung. Und an Gemeindeleitungsmitgliedern gibt es ganz vieles, wo auch an den Nerven zerrt. Und wohin sollen wir uns jetzt orientieren? Das Hörvermögen auf Jesus, das alles eine Herausforderung. Und eine Kette bilden, dritter und letzter Gedanke hier zum Thema Kette. Es kommt auf jeden und jede an. Also, du bist wichtig. Dein Typ, deine Talente, deine Geschichte, du als Person und Persönlichkeit, auf dich kommt es an. Wenn einer deiner Menschenkette da in Spiekeroog gefunden hätte, der da rechts, der passt mir auch nicht und ich bin viel zu klein, ich passe hier einfach gar nicht hin, die anderen können das alle viel besser und diese ganzen Geschichten, ja, stell dir vor, was da mit dieser Menschenkette passiert wäre. Und den Jugendlichen, die man vielleicht da nicht so gut hat retten können.